Hi, hier ist Eva. Ich melde mich aus der Podcast-Pause. Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, ist jetzt Ende Februar und der Frühling kommt. Und im Frühling passieren ja ganz wilde Sachen. Die Natur ändert sich, unsere Stimmung ändert sich. Wir sind vielleicht so ein bisschen aktiver und Veränderung zieht sich ja auch immer durchs ganze Leben. Darum geht's auch ein bisschen in der Episode, die heute nochmal kommt. Das ist Episode 112 mit der wunderbaren Mareike Adomat. Ursprünglich veröffentlicht wurde die im März 2024 und hat euch so gut gefallen, dass ich sie hier also nochmal wiederholen möchte. Und zwar geht's da um die Wechseljahre, um die Menopause und um den Schlaf, genau in der Zeit und davor. Und ich möchte ganz kurz nochmal sagen, dass das ein Thema ist, was für alle Menschen interessant ist, weil alle Menschen, egal welchen Geschlechts, haben vermeintlich mit Frauen zu tun, die sich vor, während oder nach den Wechseljahren befinden. Und ich finde es immer ganz hilfreich, Bescheid zu wissen, ja, um zu erkennen, wo steht die andere Person, was ist da gerade los, was passiert vielleicht, wenn Hormone Achterbahn fahren, was macht's mit dem Schlaf, erklärt's vielleicht die ein oder andere Stimmung oder die Alltagsgestaltung, wenn ich weiß, dass vielleicht die Nacht nicht so erholsam war. Und da lohnt sich's ja, mit anderen auch ins Gespräch zu kommen und zu wissen und zuzuhören, was da gerade los ist. Und Mareike gibt uns einen wunderbaren Einblick in den Schlaf, genau während der Zeit. Und ist ein wunderschönes Gespräch und hat mir auch nochmal Möglichkeiten gegeben, da mit einem anderen Blick ranzugehen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Episode. Und lasst uns alle einfach mal Richtung Frühling gucken. Und bis dahin, gute Nacht. Hey, hier ist Eva und heute ist bei mir Mareike Adomat. Und wenn ich an Mareike denke, denke ich an das schöne Münster. Dann denke ich an, das hat sie mir nämlich so in, ja, ich glaube sogar in unserem ersten Gespräch gesagt, Problem erkannt, Problem gebannt. Um welches Problem in Anführungszeichen es geht, dazu gleich. Mareike ist 29. Und ich denke auch an Wassersport und ich denke auch an dein Lächeln, Mareike. Genau, immer wenn ich an dich denke, sehe ich dich lachen. Und jetzt lachst du wieder, wie wunderschön. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Eva.
Genau, Mareike, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, ich sage es jetzt nochmal, du bist tatsächlich jünger, als das Thema vermuten lassen würde. Du bist 29 und du kümmerst dich ganz speziell um den Schlaf von Frauen während der Wechseljahre. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum ist es denn für alle Menschen, auch nicht Frauen, wichtig, ja, was über die Wechseljahre zu wissen?
Genau, also ja, tatsächlich ist es ziemlich unüblich, dass ich mich 29 darum kümmere und mich mit diesem Thema beschäftige. Aber ich finde, es gibt kein richtiges Alter, um sich mit der Frauengesundheit zu beschäftigen. Also das ist einfach was uns alle angeht. Und ich selber habe es im betrieblichen Kontext gemerkt, dass dieses Thema einfach total präsent ist und auch in Bezug auf den Schlaf, also dass viele Frauen in den Wechseljahren eben Schlafprobleme haben. Und darum, glaube ich, geht es uns alle auch was an, weil das einfach, also es betrifft uns einfach alle. Ne? Wir alle haben in unserem Umfeld Frauen, die in den Wechseljahren sind, sei es vielleicht die eigene Mutter, sei es eine Freundin, sei es die Arbeitskollegin, die Tante, die Schwester oder auch die Chefin beispielsweise. Ne? Wir alle haben in unserem Umfeld Frauen, die in den Wechseljahren sind. Und auch um die besser zu verstehen und auch um diese einzelnen Lebensphasen besser zu verstehen, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen und dass wir uns ein bisschen von diesem Trend lösen, nur Frauen in den Wechseljahren beschäftigen sich damit, sondern dass wir alle eben ruhig etwas mehr über diese Zeit wissen dürfen.
Ja, also ich finde auch, dass wir alle gut daran tun, an dem Leben aller teilzuhaben und auch zu wissen, was passiert, ne? Auch, dass wir einfach einander besser verstehen, weil ich glaube, das braucht unsere Welt auch im Moment dringender denn je. Ja, dass wir was übereinander wissen, auch über die Phasen, in der sich die Personen befinden und nicht drauf losbewerten, sondern auch mal dahinter gucken, ne? Was ist da überhaupt gerade los? Mareike, erzähl doch mal, was passiert eigentlich genau in den Wechseljahren?
Also grundsätzlich ist das ja so ein ganz natürlicher Zustand im Leben einer Frau. Also es fängt so typischerweise ab dem 40. Lebensjahr an, bei der einen Frau ein bisschen früher, bei der anderen Frau ein bisschen später. Und es kommt zu ganz leichten, erstmal hormonellen Veränderungen im Körper. Und irgendwann im Laufe der Zeit kommt dann dieser Tag X, das ist die sogenannte Menopause dann. Und dieser Tag X ist im Grunde das Ende der fruchtbaren Phase. Und vor diesem Tag X, wo tatsächlich die Periode dann ganz aufhört, da werden wir eben mit unterschiedlichen Symptomen konfrontiert. Mal stärker, mal ein bisschen weniger stark. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und auch ganz individuell von Frau zu Frau. Also es kann gut sein, dass beispielsweise die Hitzeballungen bei der einen Frau sehr stark sind, genauso auch Schlafprobleme, die eine Frau hat. Schlafprobleme, die andere merkt vielleicht auch gar nichts. Also das hängt tatsächlich ganz davon ab, ja, wie der eigene Körper tatsächlich auch tickt und auch wie wir selber mit dieser Phase dann umgehen. Also wir können uns schon sehr gut auch in dieser Lebensphase dann selber auch mit begleiten.
Mhm. Jetzt gibt's ja dieses große Wort Menopause. Darum gibt's aber nochmal so Wörter, die sich so ranken und keiner weiß so richtig, was ist eigentlich was. Was ist denn die Prämenopause, die Perimenopause und die Postmenopause?
Genau, also wir sprechen immer so von vier Phasen, wobei es eigentlich nur drei Phasen sind und die Menopause als der Tag X, also nur ein bestimmter Tag. Und die Prämenopause, das ist so ganz, ganz am Anfang, da wo man vielleicht auch noch gar nicht denkt, dass man überhaupt in den Wechseljahren ist. Also gerade so Anfang der 40er Jahre, wo viele Frauen auch immer reagieren mit, naja, nee, Wechseljahre, das kann ja noch nicht sein. Aber es kann tatsächlich schon gut sein, dass wir da schon in dieser Prämenopause sind und eben ganz, ganz leichte Symptome merken. Die Perimenopause, das ist dann das, was viele Frauen auch unter den Wechseljahren verstehen. Das ist da, wo wirklich größere Hormonschwankungen da sind, wo wir stärker unsere Symptome wahrnehmen der Wechseljahre. Und das ist eigentlich so diese Phase, die dauert um die 3 bis 4 Jahre. Das ist eigentlich so die, ich sag mal, anstrengendste Phase, die wir da durchlaufen. Und dann kommt eben dieser Tag X. Und dieser Tag X ist im Grunde das Ende oder die letzte Periode. Und den Tag können wir aber erst 12 Monate später messen oder erkennen. Weil erst wenn die letzte Periode 12 Monate zurückliegt, dann wissen wir, dass wir das Ende der Wechseljahre erreicht haben. Und dann schließt sich eben dort nach diesen 12 Monaten die Postmenopause an. Und das ist dann ja nochmal so 5 bis 10 Jahre danach, ist eben diese Postmenopause, die dann aber auch in das natürliche Alter übergeht. Also da merken wir schon gar nicht mehr so diese großen Hormonschwankungen, sondern wir haben so diesen natürlichen Übergang eben in die weitere Altersphase dann.
Wenn du das alles so beschreibst, ploppt bei mir im Kopf gleich auf, das ist ja so ein bisschen wie Pubertät Reverse sozusagen, genau. Ne? Nur mit Hitzewallung vielleicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Hormonschwankungen auch mit Stimmungsschwankungen einhergehen. Es ist ja sowieso im Zyklus einer Frau manchmal so, dass wir da so ein bisschen, ja, unsere Stimmung abhängig ist von den Hormonen, ja. Möchte ich es mal nennen.
Ja, und über die Pubertät sprechen wir, ne? Also das ist so der Unterschied. Über die Pubertät klären wir auf. Und über die Wechseljahre, na, das passiert halt irgendwie so. Da wird noch nicht viel drüber gesprochen. Das finde ich ganz spannend, weil eben die Pubertät kennt ja auch jeder. Da wissen wir auch, was passiert. Und das eine ist der Anfang und das andere ist eben das Ende. Mhm. Wobei es natürlich nicht ganz das Ende ist, ne, sondern es geht natürlich, das Leben geht weiter. Und es hat natürlich auch schöne Phasen dann. Ne? Also viele Frauen freuen sich dann auch auf diese Phase.
Wenn ich dran denke, das ist jetzt ein persönlicher Schwank aus meinem Leben, als ich erstmal meine Periode hatte, haben wir gefeiert, ne? Also ich war natürlich jung und ich weiß nicht, wie es anderen Mädchen da ging. Für mich war das jetzt kein so ganz schönes Erlebnis, aber um es einfach schön zu machen, wurde das gefeiert. Und dann denke ich mir, vielleicht kann man es auch anders machen, ne? Dass man dann feiert, dass man keine Periode mehr hat.
Ja.
Kann ja auch ein Grund sein. Also es gibt viele Gründe zu feiern. So. Und das kann auch einer sein. Genau. Eine Rolle spielen ja auch in der Phase und auch überhaupt im Leben einer Frau oder im Laufe eines weiblichen Lebens Progesteron und Östrogen. Was passiert mit denen im Laufe des weiblichen Lebens?
Genau, also Progesteron und Östrogen sind ja unsere weiblichen Geschlechtshormone. So, das heißt, sie sind eigentlich für unseren Menstruationszyklus verantwortlich, dass wir unseren Eisprung haben, dass die Gebärmutterschleimhaut wächst und dann eben rein theoretisch diese Schwangerschaft einleiten. Und eine Frau hat im Leben eine bestimmte Anzahl an Eizellen, die zur Verfügung stehen. Und in den Wechseljahren ist es so, dass dieser Bestand langsam zurückgeht. Und das merken wir dann, dass eben auch Progesteron und Östrogen ihre Funktionsfähigkeit langsam zurückfahren, einfach weil diese Funktion gar nicht mehr in diesem vollen Umfang da ist. Und wie merken wir das jetzt in den Wechseljahren? Ganz am Anfang, also auch schon in der Prämenopause, fängt langsam an, das Progesteron abzunehmen. Das heißt, das ist so dieser erste Effekt, den wir dort haben. Das Progesteron nimmt ganz langsam ab. Und wir merken das im Alltag beispielsweise darin, dass sich unser Menstruationszyklus verändert. Also dass die Länge sich unterscheidet, aber auch, dass die Intensität zum Beispiel anders wird. Dass die Dauer unserer Regel unterschiedlich wird. Und das kann auch schon so ein allererstes Anzeichen sein für den Beginn der Wechseljahre beziehungsweise für diese Prämenopause. Und das Progesteron nimmt dann ja über die Perimenopause weiter ab. Und das Östrogen bleibt noch relativ lange relativ hoch erhalten. Das Problem ist dabei aber, dass das Östrogen viel, viel dominanter ist jetzt als das Progesteron. Also wir haben eine sogenannte Östrogendominanz. Also wir haben mehr Östrogen als Progesteron und dadurch entstehen die Hormonschwankungen. Das, was eben die Perimenopause so schwer macht oder so komplex macht, weil wir eben nicht mehr diese Balance zwischen diesen beiden Hormonen haben. Und dann Richtung dem Tag X der Menopause fängt aber auch das Östrogen an, langsam abzunehmen. Das heißt, wir haben auch Schwankungen im Östrogen und das merken wir, weil uns dann auch dieser positive Effekt von den Hormonen fehlt. Also von dem Östrogen beispielsweise, was einen sehr, sehr schützenden Effekt eigentlich für unseren Körper hat, zum Beispiel für unsere Knochengesundheit auch. Und das merken wir dann in den unterschiedlichsten Symptomen. Und zum Ende hin der Postmenopause ist es dann so, dass sich die beiden Hormone langsam wieder einpendeln. Aber eben nicht auf dem hohen Niveau, wo sie vorher waren, sondern eben, dass sie kaum noch vorhanden sind, bis hin zu eben, dass sie fast komplett zurückgehen. Das heißt, durch diese geringe Menge dann an Östrogen und Progesteron fehlt uns dann dieser positive Effekt eben von den beiden Hormonen.
Du hast ja schon ein paar Symptome genannt, aber vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Woran merkt man denn, dass man sich in den Wechseljahren befindet? Und du hast gesagt, es können auch unterschiedlichste Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein, ne? Aber was sind denn so Indizien dafür?
Also das Erste ist wirklich, wo ich mal sage, guck tatsächlich mal aufs Alter. Es heißt nicht, dass jede Frau Anfang 40 in die Wechseljahre kommt. Es kann auch bei einigen Frauen erst Mitte 40 sein. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir frühzeitig uns mit diesem Thema beschäftigen, also wirklich die Augen öffnen. Und wenn ich merke, da ist vielleicht eine Schwankung in meinem Menstruationszyklus, dann kann das so ein erstes Anzeichen sein. Ein weiteres erstes Anzeichen ist beispielsweise auch Stimmungsschwankungen. Also dieses typische Gereiztsein, intensiver auf zum Beispiel Situationen zu reagieren und wo man sich danach denkt, so, boah, hätte das jetzt sein müssen? Es kann auch andere Ursachen sein oder haben, aber es kann eben auch mit den Wechseljahren zusammenhängen. Und tatsächlich sind Schlafstörungen auch eins der ersten Symptome, die wir mit haben. Und das hängt damit zusammen, dass das Progesteron für unseren Körper einen ganz positiven Effekt hat, was so schlaffördernde Fähigkeiten angeht. Ne? Also es ist beruhigend, es lässt uns abschalten. Und dadurch, dass das Progesteron ganz am Anfang schon leicht abnimmt, fehlt uns schon dieser beruhigende Effekt. Das heißt, Schlafstörungen ziehen sich tatsächlich über diese ganze Phase der Wechseljahre, können aber gerade auch am Anfang schon so ein erstes Anzeichen tatsächlich sein.
Also ich bin jetzt 42 und ich merke in mir einen ansteigenden Trotz. Und das ist vielleicht das, was du beschreibst mit Gereiztheit. Ja, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber es ist auch in Ordnung. Ne? Ja. Ich nehme es an und nehme es hin und ja. Genau.
Ja, man muss dazu sagen, kommt ja nicht alles auf einmal. Ne? Also es kann sein, dass es damit zusammenhängt, es muss aber nicht damit sein. Darum ist es wichtig, dass man eben offen und ehrlich auch mit sich selber ist und mal guckt, okay, wenn du jetzt merkst, es könnte sowas sein, einfach mal auch sich selber zu beobachten. Und es heißt auch nicht, dass es dauerhaft da sein muss, ne? Sondern es kann auch mal schubweise kommen. Es kann also beispielsweise bei unserer Menstruation so sein, dass es mal Phasen gibt, da ist es ein bisschen häufiger und dann ist plötzlich alles wieder normal. Das kann auch sein. Ne? Also da muss man einfach, glaube ich, ganz offen mit sich selber sein und wirklich mal reflektieren, okay, was, könnte denn dahinter stecken? Und ja, auch mit 42 kann es tatsächlich schon so die erste Phase in der Prämenopause eben von den Wechseljahren dann sein.
Mhm. Und es hat ja auch einen sozialen Aspekt, da kommen wir dann später vielleicht noch hinzu, aber mit steigendem Alter verändert sich ja vielleicht auch die Sicht aufs Leben, ne? Und die Sicht auf manche Dinge, das kann natürlich hormonelle Gründe haben, aber auch einfach Altersweisheit sein. Wie wirkt sich denn das Hormondurcheinander auf meinen Schlaf aus? Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wenn Progesteron und Östrogen da irgendwie im Fight sind und durcheinander und Progesteron fehlt, dann fehlt es mir auch an Entspannungshormon oder wie muss ich das verstehen?
Genau, also ich betrachte immer ganz gerne sogar vier Hormone. Und zwar einmal das Progesteron und Östrogen, als die weiblichen Geschlechtshormone, aber auch Melatonin und Cortisol, weil auch die spielen in diesem Zusammenhang einfach eine riesengroße Rolle. Also wir haben einerseits das Progesteron, wo wir ja schon gesagt haben, das ist schlaffördernd und beruhigt uns. Das hat eben diesen Effekt auf unseren Schlaf. Das Östrogen sorgt tagsüber dafür, dass wir aktiv sind, dass wir auch leistungsfähig sind beispielsweise, sorgt aber auch dafür, dass unser Tiefschlaf ausgeprägt ist. Also gerade so diese Tiefschlafphasen nachts um 2-3 Uhr, so typisches Problem bei Frauen in den Wechseljahren, dieses nächtliche Aufwachen, auch das kann zum Beispiel mit dem Rückgang von dem Östrogen dann wieder zusammenhängen. Also dass wir das Gefühl haben, ich kann nicht mehr so richtig tief und fest durchschlafen. Ich komme vielleicht abends nicht zur Ruhe. Das kann tatsächlich auch mit unseren weiblichen Geschlechtshormonen zusammenhängen. Und wenn wir jetzt noch das Melatonin mit hinzunehmen, das ist ja unser Dunkelheitshormon, auch das nimmt im Alter langsam ab. Das fängt schon früher an, also im Jugendalter ist eigentlich schon so der Höchstpunkt erreicht und nimmt dann eben im Laufe des Lebens ab. Aber wenn das natürlich auch noch mit hinzukommt, haben wir einfach viele schlaffördernde Hormone, die langsam eben abnehmen und da natürlich einen großen Effekt auf unseren Schlaf haben. Und wenn wir jetzt das vierte Hormon dazu nehmen, das Cortisol, das ist ein Hormon, was nicht einfach so zurückgeht, sondern was konstant hoch bleibt. Beziehungsweise, wenn wir es nicht bewusst durch Bewegung beispielsweise abbauen, durch stressbewältigende Maßnahmen, dann hält das einfach sein hohes Level und wir kommen gar nicht so richtig gegen an. Das heißt, gerade so dieses Wechselspiel auch von Melatonin und Cortisol zusätzlich eben zu unseren weiblichen Geschlechtshormonen spielt eine riesengroße Rolle. Also zusammengefasst, wir müssen uns eben in den Wechseljahren noch viel, viel intensiver mit diesen Hormonen auseinandersetzen und einfach erstmal verstehen, was passiert denn da überhaupt im Körper? Also was passiert mit meinen Hormonen und wo kann ich vielleicht mit regulieren, wo kann ich diese Hormonbalance auch mit unterstützen, damit eben nicht dieses Ungleichgewicht herrscht, damit eben nicht unser Cortisol freies Spiel hat und alle anderen Hormone komplett aussteht, ne? Sondern dass die einfach gut gemeinsam auch harmonieren, denn wir müssen gerade eben das Cortisol, unser Stresshormon, gerade da müssen wir gucken, dass wir das immer wieder auch mal, ja, senken und eben, um den Durchschlafprozess eben zu fördern.
Wie senke ich Cortisol? Mit Bewegung, Tanzen, Laufen, Sport?
Genau, also das ist immer, also ich bin ja selber Sportwissenschaftlerin, das heißt Bewegung, um Cortisol abzubauen, ist die absolut beste Maßnahme. Ne? Also gerade auch so in den Abendstunden beispielsweise nochmal sich vom Tag ein bisschen ausruhen, nochmal ein bisschen bewegen. Es muss gar nicht die intensive Sporteinheit sein, sondern 30 Minuten rausgehen, Frischluft schnappen, bewegen, spazieren gehen. Gerade sowas kann extrem wirksam sein. Ne? Also Bewegung ist so das eine. Und dann gibt es natürlich ganz viele Entspannungsverfahren beispielsweise. Ne? Also darüber können wir auch unseren Stressspiegel ganz gut senken. Ich würde immer auf eine Kombination aus beiden setzen. Also beispielsweise rausgehen, eine kleine Joggingrunde machen und danach nochmal ein paar Dehnübungen zur Ruhe kommen, eine Atemübung dazu. Das ist eigentlich so eine ganz gute Kombi, um eben von dem Alltagsstress dann auch abzuschalten.
Was ich im Schlafcoaching immer mal merke, ist, dass Menschen ihre Intuition so ein bisschen stumm schalten. Und wir haben da eigentlich ganz gute Ratgeber, sind Tiere und Kinder. Wenn die aufgeregt sind, ne, oder ne, manch einer hat vielleicht ein Haustier, einen Hund, Katze weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so gut mit aus. Aber wenn die eine Aufregung verspüren, dann passiert ja auch was, ne? Kinder werden dann körperlich aktiv, vielleicht schlagen die über die Stränge und Hunde, ne, die holen dann ihr Spielzeug und so. Und wir erwachsene Menschen, irgendwie checken wir es manchmal nicht. Ja, deshalb finde ich es auch ganz gut, dass du es einfach jetzt nochmal ansprichst. Und dann wollte ich noch einmal darauf zurückkommen, du hast es eben erwähnt und ich möchte jetzt auch hier nochmal sagen, Albrecht Forster hat es auch neulich schon mal erwähnt, den kennst du bestimmt auch. Mhm. Und zwar ist Melatonin kein Schlafhormon. Kein Schlafhormon. Es ist ein Dunkelheitshormon.
Ja.
So, genau. Das ist so in aller Munde als Schlafhormon, aber nein, Dunkelheitshormon. So.
Also es wird ja tatsächlich nur bei Dunkelheit eben ausgeschüttet und leitet vorher diesen Prozess ein, aber es ist eben nicht hauptsächlich dafür verantwortlich, dass wir überhaupt schlafen, ne? Sondern das ist dann eben der steigende Schlafdruck selber. Achte ich auch sehr stark drauf, dass es eben nicht verwechselt wird, ne? Also dass wir eben nicht Schlafhormon sagen, sondern wirklich eben bei diesem Dunkelheitshormon bleiben.
Ja, sehr gut. Sind es denn nur die Hormone, die den Schlaf in diesem Lebensabschnitt verändern oder sind es denn auch andere Umstände?
Nein, also es sind natürlich nicht nur die Hormone, sondern es gibt ganz viele andere Faktoren auch, ne? Also ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel der veränderte Lebensstil. Also durch die Wechseljahre beginnt ja auch einfach ein ganz anderer Abschnitt. Beispielsweise die Kinder werden älter, sind selbstständiger und viele Frauen merken dann auch, okay, jetzt kommt die Zeit, wo ich mich auch um mich selber kümmern kann, ne? Also die Kinder sind vielleicht abends mal unterwegs oder sind auch vielleicht schon kurz vor dem Auszug. Und plötzlich warten einfach ganz, ganz andere Aufgaben auf die Frauen. Und das kann tatsächlich auch zu den Wechseljahren mit hinzukommen. Einerseits kann das auch stressauslösend wirken. Andererseits kann es aber auch eine ganz große Chance sein, dass ich wirklich erkenne, jetzt habe ich Zeit für mich und jetzt kann ich mich mal wieder um mich selber kümmern, ne? Weil sonst eben viel Zeit vielleicht auch ja in die Kinder mit reingeflossen ist, was ja auch gut ist. Aber eben man selber hat sich dann doch häufiger mal vernachlässigt. Darum sehe ich tatsächlich in dieser Phase auch eine ganz große Chance. Und darum finde ich das auch so wichtig, dass man gerade auch beim Schlaf dann anfängt und sich damit auseinandersetzt, weil das dann wieder der Grundbaustein ist, auch für die ganzen anderen Phasen, ne? Und für das ganze andere, was uns in dieser Phase eben ja begegnet. Aber es ist beispielsweise auch, kommen gesundheitliche Probleme hinzu, ne? Also auch das kann tatsächlich den Schlaf in der Phase wieder beeinflussen. Genauso aber auch psychische Probleme, die dort häufiger wieder auftreten. Also gerade auch ja Ängste beispielsweise. Wir haben das ganz oft, ne, dass gerade so nachts um 2-3 Uhr, wenn wir eh schon leichteren Schlaf jetzt haben, dass viele Frauen dann merken, so diese Ängste sind dann einfach nochmal viel, viel präsenter. Beispielsweise Verlustängste zum Beispiel. Das kann auch wieder einen Einfluss auf den Schlaf haben. Und auch tatsächlich wieder zu Aufwachproblemen führen und auch zu diesen Grübelketten, die sich dann da anbahnen. Also auch das spielt eine große Rolle natürlich, neben diesen hormonellen Veränderungen, die wir sonst haben.
Und man ist ja sowieso nachts auch, ich nenne es immer so ein bisschen, ja, die sentimentale Version von einem selber, ne? Also man ist ja sowieso nachts so ein bisschen traurig. Ja, und deshalb, gerade deshalb macht es ja wenig Sinn, auch gerade nachts große Entscheidungen zu treffen oder über Dinge nachzudenken. Und deshalb sagt man ja auch, ich schlafe eine Nacht drüber, ne? Am nächsten Tag durch den Schlaf verarbeitet, sehen die Dinge einfach anders aus und fühlen sich anders an.
Ja. Ja, und das finde ich also gerade auch für die Lebensphase einfach nochmal ganz, ganz wichtig, weil du damit einfach ganz, ganz viel regulieren kannst, ne? Und auch Einschlafprobleme beispielsweise durch Gedankenkreisel. Und das merken wir zum Beispiel schon. Allein, wenn wir mal nachdenken, wie wir über die Wechseljahre, über die Lebensphase nachdenken. Also es gibt ganz viele Menschen, die die Wechseljahre auch eher als was Negatives sehen. Das heißt, die Wechseljahre können auch wieder so ein Auslöser sein und allein die Gedanken über die Wechseljahre für weitere Schlafprobleme. Und das ist einfach mal ganz wichtig, wirklich zu gucken, wie denke ich denn eigentlich über meinen Schlaf, über die Wechseljahre, welche Haltung habe ich eigentlich? Und wenn ich jeden Abend denke, die Wechseljahre machen alles nur noch schlimmer, ja, dann merke ich das natürlich auch im Schlaf. Dann weckt mich das auch auf und dann hält mich das auch wach, wenn ich mich drüber ärgere, dass ich jetzt in den Wechseljahren dann bin.
Mhm. Also das ist ja das Thema sowieso beim Durchschlafen, ne? Man kann sich umdrehen und sagen, gut, ich schlafe jetzt weiter. Oder man denkt, um Gottes Willen, ich habe eine Schlafstörung, die hat es auf der Welt so noch nie gegeben, ganz klar.
Ja. Ja. Und viele Frauen glauben, sie sind alleine damit, ne? Also das finde ich auch mal ganz, ganz spannend. Und Schlafprobleme sind so mit das häufigste Symptom der Wechseljahre, ne? Neben Hitzeballungen, das ist so das Top-1-Symptom, das haben 75% der Frauen, und dann kommen schon die Schlafprobleme. Und darum ist das so wichtig, weil wenn wir mal schauen, womit hängen Schlafprobleme noch zusammen, dann ist das Schlafproblem selber oder ich sag mal der Schlafmangel am nächsten Tag oder auch langfristig chronischer Schlafmangel ist der Auslöser für ganz viele andere Probleme, ne? Also beispielsweise hängt unser Schlaf mit einem häufigen Harndrang zusammen, aber auch mit unserer Knochengesundheit, mit den ganzen psychischen Faktoren als Beispiel, aber auch das Thema Übergewicht. Also wie viele Frauen in den Wechseljahren unter dem Übergewicht leiden oder auch an den Gewichtsschwankungen. Und wenn man dann mal guckt, wie gut die schlafen oder wie schlecht die schlafen, dann wäre mein erster Faktor erstmal alle Diäten weglassen und wirklich erstmal gucken, wie kann ich denn meinen Schlaf beeinflussen. Weil wenn wir nicht gut schlafen können, müssen wir auch nicht anfangen, irgendein Ungleichgewicht oder anzugehen, ne? Eine Gewichtsschwankung anzugehen, so. Ja, also ja. Das ist immer so, wo ich sage, wirklich erstmal beim Schlaf anfangen, weil, wie gesagt, ne, das ist bei vielen einfach ein ganz großes Problem, und dann eben auch auf die anderen Symptome blicken, und da muss man einfach dieses Zusammenspiel dann von allen Faktoren einfach auch betrachten.
Mhm. Wir wissen ja beide, dass während den Wechseljahren, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch so stark gemacht wird, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich Präparate, Medikamente, Hormone, die im Zweifel verschrieben werden, die ich nehmen kann, um meinen Schlaf zu verbessern in der Phase. Aber was kann ich denn jenseits von diesen ganzen zugeführten Substanzen tun, um meinen Schlaf zu verbessern?
Also ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan von allem, was wir natürlich machen können. Und das ist auch immer so mein Ansatz. Wir müssen einfach dieses Ganzheitliche sehen. Und definitiv, ich kann es jeder Frau nur empfehlen, unbedingt mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen sprechen, was die Hormonersatztherapie angeht. Denn häufig ist es einfach noch so, dass es ziemlich negativ betrachtet wird. Mittlerweile ist die Studienlage aber deutlich besser, und es gab viele Fehlinterpretationen auch in der Vergangenheit. Und das ist wirklich was jede Frau machen sollte, wirklich mal offen mit dem Arzt, der Ärztin sprechen und sich darüber aufklären lassen. Denn gerade Hormonersatztherapie kann bei Schlafproblemen und auch Hitzewallungen in der Nacht echt eine Hilfe sein. Trotzdem glaube ich, dass eine Hormonersatztherapie noch nicht so diesen ganzheitlichen Ansatz ersetzt. Also es ersetzt noch nicht den guten Umgang mit unserem eigenen Körper, sondern das ist was wir trotzdem noch machen müssen. Und ergänzend eben zu einer Hormonersatztherapie, ob das jetzt individuell für die Frau es ist oder nicht, das muss eben abgeklärt werden, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich gehe bei mir immer so vor, dass wir wirklich erstmal gucken, wo ist denn eigentlich der Ursprung von dem Schlafproblem? Hängt das also vielleicht auch noch mit anderen Faktoren zusammen? Was aktiviert denn überhaupt erstmal mein Schlafproblem? Und um dann akut zu helfen, dass man wirklich erstmal anschaut, wie kann ich körperlich und mental mein inneres System erstmal wieder ausgleichen. Also wie kann ich eine Balance in meinem inneren System, in meiner inneren Uhr erstmal wieder herstellen? Das ist erstmal so dieser erste Schritt, den man machen sollte. Also gerade über körperliche, mentale Entspannung, also gerade sowas wie Stressabbau, das ist erstmal so der allererste Schritt. Und dann kann man eben weiter gucken, mal gucken, was hat das für Konsequenzen in meinem Alltag? Also wo merke ich das in meinem Alltag? Bin ich eher müde und erschöpft? Merke ich es zum Beispiel, indem ich Heißhunger bekomme? Merke ich es, indem ich Konzentrationsschwierigkeiten habe? Und dann kann man an diesen Punkten ansetzen und wirklich gucken, wie kann ich mit der Situation umgehen? Im nächsten Schritt würde ich dann sagen, oder kommt dann bei mir kommt die Schlafhygiene als dritter Ansatzpunkt, dass man wirklich guckt, wie kann man die ganzen Rahmenbedingungen gestalten? Und das ist ja so, viele Frauen kennen die Schlafhygiene-Tipps. Die haben alles schon ausprobiert. Das ist ein ganz klassischer Satz. Ich habe schon alles ausprobiert und nichts hilft. Gerade bei der Schlafhygiene. Darum ist das wo ich sage, damit fangen wir gar nicht am Anfang an. Das kommt auch, aber das ist nicht der erste Punkt. Denn sie haben schon vieles ausprobiert. Und dann muss man einfach mal gucken, was fehlt vielleicht noch? Was kann man vielleicht noch ergänzen? Und was kann man vielleicht auch weglassen? Denn viele haben einfach ihren Alltag schon Ja, sehr routiniert gestaltet. Also häufig auch mit sehr, sehr vielen Routinen, wo man auch mal gucken muss, vielleicht stresst sowas auch. Wenn ich jetzt versuche, alles umzusetzen, dann kann das auch wieder so ein Stressfaktor sein. Also, dass man auf der einen Seite mal guckt, was kann ich vielleicht loslassen? Es muss nicht alles sein. Und was ist wirklich wirksam für mich? Und dass ich mir eben diese 2, 3 Schlafhygiene-Tipps dann rausnehme, wo ich wirklich merke, für mich selber, das hilft mir auch tatsächlich. Und wenn ich merke, ich bin kein Mensch, der meditiert, ja, dann ist Meditation für mich auch nicht die richtige Wahl, ne? Sondern dann muss ich selber einfach was anderes ausprobieren. Und das versuche ich eben auch mit den Frauen dann gemeinsam auszuarbeiten. Und dann so als vierte Stufe noch, wo man wirklich mal guckt, okay, welche Gedanken bringen denn dieses Schlafproblem immer wieder auch zum Kreiseln, ne? Und dass man wirklich mal guckt, wie denke ich, also ne, wie denke ich über die Wechseljahre, wie denke ich auch über meinen Schlaf und welche Gedanken kann ich selber auch nochmal umstellen, damit eben nicht so ein Schlafproblem immer wieder und immer wieder anfängt. Also man kann da tatsächlich an ganz vielen Ebenen ansetzen und das Schlafproblem, das ist, wie gesagt, so individuell. Ja, da muss man bei der Frau einfach ganz individuell auch gucken, wo ist eben der Auslöser und welche Konsequenzen hat es und wo können wir da eben dann auch mit den entsprechenden Tipps und Tricks helfen.
Wenn man in die Wechseljahre kommt, ist man ja tendenziell schon eine Zeit lang erwachsen. Ja? Und ich finde das immer so ein bisschen, Menschen sind immer überrascht davon, dass sie selbst für sich verantwortlich sind. Und ich finde es auf der anderen Seite so eine schöne Möglichkeit, ja, dass man selber sein Leben und sein Wohlbefinden gestalten kann. Es gibt doch eigentlich nichts Tröstlicheres, als zu wissen, ich kann daran was tun und ich bin jetzt nicht abhängig davon, dass jemand anderes mir hilft. Ja, natürlich gibt es Situationen, da brauche ich medizinische Unterstützung, aber ich kann ja ganz, ganz viel selber auch tun und auch gerade ja da Hilfe zur Selbsthilfe annehmen. Ne? Manchmal brauchst du einen Stups natürlich, aber das ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl, was glaube ich auch das steigende Alter so ein bisschen hoffentlich mit sich bringt, dass man sagt, yay, ich kann selber was ändern.
Ja, ja, und vor allen Dingen, man hat dann nochmal die Zeit, auch was auszuprobieren, ne? Und auch mal wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu gucken, was hilft mir und was eher nicht. Und dann auch mal zu sagen, das ist jetzt mal nichts für mich. Also ich habe das selber auch, ne? Dass es so bestimmte Themen gibt, wo ich sage, das ist einfach nichts für mich. Das weiß ich nicht, erreicht mich nicht, sondern ich habe halt andere Methoden, wo ich sage, lässt mich total gut abschalten. Ne? Also so ehrlich muss man dann eben auch mit sich sein und wirklich mal gucken, was passt denn auch zu mir. Und es kann immer nur so ein Handlungsleitfaden sein, ne? Oder wo man einfach gucken kann, okay, das sind Möglichkeiten, aber was tatsächlich individuell wirkt, das muss einfach jede Frau auch selber für sich herausfinden.
Ja. Sehr schön, Mareike. Noch eine private Frage ganz zum Schluss. Wie ist denn deine persönliche Schlafqualität im Moment?
Also tatsächlich gerade ganz gut, vor allen Dingen nach dem Wochenende voller Sonnenschein. Bestimmt hast du es auch gemerkt. Also ja, den ganzen Tag Sonne getankt, das macht natürlich was mit dem Körper. Ne? Also ich habe das Wochenende sehr gut geschlafen, auch tatsächlich relativ viel, wobei ich sage, ich habe ein ganz gutes, ausgeglichenes Schlafverhältnis. Also sowohl unter der Woche als auch am Wochenende ist es ziemlich ausgeglichen alles. Aber aktuell schlafe ich sehr gut.
Sehr gut.
Ich hoffe, es bleibt noch lange so.
Ja. Und das ist natürlich auch so, also das gilt, denke ich mal, für dich genauso wie für mich. Wir haben ja auch ein Leben, was passiert und Dinge um uns rum passieren und es passieren auch immer wieder Sachen, die vielleicht dafür sorgen, dass man nicht so ganz gut schläft. Aber wenn man die richtigen Ideen hat und Tipps und Tricks kennt, dann gelingt es immer wieder ganz gut, in guten Schlaf zurückzukehren, finde ich.
Ja. Und es ist auch normal, ne? Also es gibt immer mal Nächte, so da schläft man mal besser, mal weniger gut. Das gehört halt mit dazu, ne? Und das ist ja jetzt auch erstmal nicht schlimm, wenn es eben nicht dauerhaft ist, ne? Sondern auch das kann man akzeptieren und da kann man ja auch ganz gut mit umgehen dann, ne?
Ja. Mareike, vielen Dank. Du hast ganz viele tolle praktische Tipps hier im Podcast gelassen und ja, ich freue mich sehr, dass du da warst und jetzt wünsche ich dir und allen anderen eine gute Nacht.
Vielen Dank und eine gute Nacht.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons. Diese Episode wurde präsentiert von zeitfürsbett.de.